Bewegtbild.
Bastarde.
In der Kürze liegt die Würze.
Hi.
Und das trifft sich heute. Hallo Dave.
Hi.
Hi. Hi, hi. Ja, war schön mit euch. Macht's gut.
Jo.
Naja, wir haben heute ein kurzes Thema und ich weiß nicht, ob wir kürzer als die Dingo-Folge werden, vermutlich nicht, aber wir sprechen, weil ich finde, das werde ich auch nachher nochmal weiter ausführen, Kurzfilme kommen immer zu kurz.
Ja.
So. Und warum das so ist, ergründe ich gleich sicherlich nochmal. Aber wir haben uns gedacht, so gerade heute, kurz vorm 1. Mai als Snack, hauen wir nochmal eine Folge raus, wo wir über ein paar Kurzfilme sprechen, sei es über Tipps oder Dinge, die wir da lieben oder Sachen, die wir immer schon mal sehen wollten. Wie war da deine Herangehensweise? Also ich kann ja generell vorab schon mal einmal sagen, wir haben uns das aufgeteilt. Ich mache die New School und Dave macht die Old School.
Mhm.
Wie bist du da rangegangen?
Ich bin da rangegangen, dass ich ja sowieso erstmal das Thema prinzipiell gefeiert habe. Ja, auch mal wieder, um was komplett anderes zu machen. Ja. Und wusste natürlich, ey, ich habe in meiner Sammlung, physischen Sammlung, noch so viele Boxen oder Einzelveröffentlichungen mit Kurzfilmen, die ich komplett ungesehen habe. Naja, was heißt komplett ungesehen? Es diverse Boxen gibt, was ich, hier die Dick und Doof, hier Lauren Hardy Boxen und Langfilme kam ja später dann noch raus. Das meiste ungesehen, ein paar Sachen in der Kindheit natürlich geguckt, ein paar Charlie Chaplin Sachen kannte ich auch, da aber auch die komplette vorhandene Meisterwerk solcher Stummfilm oder Schwarz-Weiß, wir sprechen hier über die 1910er, 20er und vielleicht auch teilweise 30er Jahre bei mir, dass ich dann gesagt habe, ey, perfekt, bei dem Thema kann ich endlich mal ein bisschen was aufarbeiten. Ich habe deutlich weniger geschafft, als ich wollte für heute, aber zumindest die mitgebrachten natürlich geguckt. Mhm. Das war mein Ansatz und ich habe halt sehr viel ist übertrieben, aber schon mehrere Boxen, auch speziell Kurzfilmboxen von den typischen bekannten Leuten, über die ich heute auch dann kurz spreche. Das war meine Herangehensweise.
Ja, bei mir, ich bin mit Herz rangegangen und habe tatsächlich auch nur welche genommen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, die mir aus irgendwelchen Gründen sehr gefallen haben. Und ob die mir immer noch gefallen haben, das sehen wir dann heute. Aber ja, so bin ich da erstmal, habe ich mich da rangerobbt. Und ich fand es auch mal ganz cool, wieder ein paar Kurzfilme zu sichten. Denn meistens gucke ich Kurzfilme ehrlicherweise nur, wenn sie mir jemand ins Gesicht drückt und sagt, guck dir das an. Oder auf Filmfestivals, die einen Kurzfilmslot haben, wie auf dem Hardline das Short and Hort oder die Shorties auf dem FFF oder so, dann gucke ich mir die an.
Ja.
Oder wenn wir letztes Jahr bei Man Finds Tape auf dem FFF zufällig ein Kurzfilm als Vorfilm läuft, dann ja, aber ansonsten ist es leider echt seltener, als ich mir wünsche.
Ja, geht mir genauso.
So, dann, dass wir hier jetzt mal eine Kurzfilmfolge rausgeboxen wollen.
Mir geht's auch eigentlich immer eher regelmäßig dann einmal im Jahr im Zuge der Oscar-Verleihung, ja, wenn wir die Oscar-nominierten Kurzfilme, sei es Doku oder animiert oder Live-Action-Short, dann uns möglichst vollständig reinziehen, ja, um dann ein gutes Bild zu bekommen. Das ist dann auch, und dass mich dann irgendjemand aus meinem Umfeld, ein Bekannter, zum schwul-lesbischen Kurzfilm-Festival mitnimmt, ja, das ist dann auch eher die Seltenheit.
Ja, also das Thema Kurzfilme kommt heutzutage oft zu kurz.
Ja.
Man kann es leider nicht oft genug sagen.
Bei uns heute nicht.
Ja, bei uns heute nicht. Und wir gehen auch jetzt einmal auf die Entwicklung, die filmhistorische Entwicklung des Kurzfilms ein. Denn Kurzfilm war nicht immer das, was er heute war. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, aber da bringe ich euch jetzt einmal durch die Geschichte. Und wir fangen ganz, ganz, ganz vorne an, denn der Kurzfilm ist die Wiege des Films. Die ersten Filme waren Kurzfilme allesamt und gingen teilweise nur ein paar Sekunden bis wenige Minuten. Und es fing 1895 dementsprechend an. Und es war damals halt auch nur ein Format, was die Realität abgebildet hat, um zu zeigen, was die Technik kann. Also es war ja quasi, nicht nur quasi, es war sowas wie ein Zirkustrick. Eine Technik. Demonstration. Es gab dementsprechend auch kaum Narrativ in diesen Filmen. Prägnante Beispiele, die The Arrival of a Train at La Ciotta. Das ist einfach nur ein Zug, der in den Bahnhof fährt. Mehr ist das nicht. Oder The Kiss, den hatten wir bei einem Skandalfilm, was der erste Skandal war, wo sich einfach zwei Menschen küssen. Das waren die ersten Filme, die es gab. Und das ist die frühe Zeitgeschichte. Das waren so die ersten 15 Jahre bis 1910, wo es halt viel Abbild der Realität gab und wenig Erzählung. Das hat sich dann danach erst entwickelt, als die Filme eine Struktur bekamen, eine Dramaturgie eingefügt wurde, eine Kameraführung plötzlich ein Element wurde, was man nutzen konnte, wo man nicht nur gesagt, okay, wir stellen es jetzt hier hin. Es ist faszinierend genug, dass es eine Kamera gibt, sondern man hat sich dann überlegt, okay, wir haben jetzt eine Kamera, was kann man denn damit machen? Wie kann man da Montagen draus erzeugen? Und relativ schnell wurden halt auch Comedies beliebt. Denn so wie ein Zirkus auch, da gibt es einen Clown, warum nicht auch im Film? Und so wurden da auch erste Handlungsstrukturen um einen Gag herum entwickelt. Und man hat viel, und das prägt das die 1910er bis 20er Jahre, viel experimentiert. Wie kann ich Dinge erzählen? Natürlich begannen da auch schon die ersten Langfilme. Wir haben es in unserer 1920er Horrorfilmfolge gehabt. Es ging recht früh dann auch in längere Filme. Ich glaube, Golem war damals so einer, den wir genannt hatten, der recht früh war. Und ja, man konnte viel experimentieren und auch dort in diesen Zeiten wurden schon die ersten Stars, die wir danach aus Langfilmen kennen, mit Kurzfilmen groß. Charlie Chaplin mit The Immigrant, Buster Keaton mit One Week. Ja, und das bildete halt da genau die Grundlage für das Langfilmkino, was wir dann auch ab den 20ern spätestens etabliert haben. Sodass in den 20ern der Kurzfilm sich ein bisschen umerfinden musste und ist eher in die künstlerische Ausbreitung gegangen und hat versucht, da das Avantgarde-Kino mehr zu bedienen, Surrealismus abzubilden. Wir hatten Buñuel in der letzten Folge. Heißt 20er bis 30er oder auch in den 30er Jahren haben wir viel Abstraktes gehabt. Traumlogiken wurden etabliert in Filmen. Und hier merkt man dann auch schon in den 20er Jahren Surrealismus. Moment mal, das kam doch Ende der 20er, Anfang der 30er dann auch im Langfilm. Ja, das war quasi der Vorläufer, als künstlerisches Versuchslabor einen Kurzfilm zu machen und dann zu schauen, wie kann ich diese Erzählstruktur in einen Langfilm übertragen. Ja, und als dann in den 30er Jahren die Studio-Ära begann, haben die sich auch überlegt, Moment mal, also wir können jetzt Langfilme machen, ja klar, das kriegen wir auch erzählerisch locker hin. Tonfilm kam dann auch langsam an den Start. Was kann man denn aus den Kurzfilmen so machen? Und ja, auch die konnte man für sich nutzen und das auch primär dann erstmal im Animationssektor. Denn gerade sowas wie Mickey Mouse und Looney Tunes hat auch ihre Wiege in Kurzfilmen gehabt, die entweder im Kino als kurze Einspieler liefen, als Vorfilme. Ich weiß nicht, ob das manche wissen, aber früher liefen auch noch Nachrichten im Kino. Dahinter lief häufig ein Cartoon, auch um die Nachrichten ein wenig aufzulockern, denn zu den 30er bis 50er Jahren waren die nicht so positiv in den meisten Ländern. Und ja, da liefen halt Animationskurzfilme oder entsprechende Vorfilme im Kino. Und das ist etwas, was mir heutzutage noch ein bisschen schwer abgeht, denn ich fände es wunderschön, wenn vor manchen Filmen einfach ein passender Kurzfilm laufen würde.
Ja, das habe ich auch bei dem Disney, Alter, was ist denn heute los? Disney und Pixar mal einfach in einem Wort vermengt. Disney. Das habe ich immer sehr gefeiert im Kino, wenn dann da auch ein entsprechender Kurzfilm vorher noch gezeigt wurde.
Ja, und Pixar hat ja die Kurzfilme sogar. Also die gibt's ja, die kannst du ja auf Disney Plus alle gucken. Deswegen verstehe ich nicht, warum Heiko man das Scheibe nicht ab und zu mal macht. Also es ist ja durchaus möglich. Ja, aber zu der Zeit war es gang und gäbe. Man ging ins Kino ab den 30ern bis in die späten 50er Jahre. Und es lief ein Vorfilm. Das wurde dann immer mehr abgelöst ab den 50er Jahren, denn da hat das Fernsehen halt viel Bedeutung vom Kino genommen und die Kurzfilme verschwanden halt aus dem Kinoprogramm, sodass man da eher dann fast schon in die Richtung des Blockbuster-Kinos gegangen ist, um die Zeiten möglichst auszulasten. Denn Leute gingen nicht mehr zwingend einfach nur für Nachrichten und Unterhaltung ins Kino, sondern dann schon eher gezielter. Und so verschwand der Kurzfilm dann aus den regulären Kinoprogrammen und wurde nur noch in Sonderveranstaltungen beachtet. Wurde auch dann immer häufiger zu Bildungszwecken natürlich verwendet oder in Dokus. Das Segment haben wir bei den Oscars ja heute immer noch, den Doku-Short. Und gerade so ab den 70ern und 80ern haben auch Filmhochschulen halt die Kurzfilme als Abschlussarbeit, als Training genutzt. Und das ist bis heute so. Und viele, viele bekannte Filmemacher, die damals in den 70ern, 80ern angefangen sind, haben mit Kurzfilmen begonnen. Spielberg, Scorsese, Carpenter.
Kannst du auch David Lynch nennen, der dann auch später, habe ich immer gefeiert, der auch später noch Kurzfilme immer wieder gemacht hat, um seine kreative Ader dann entsprechend auszutoben.
Ja, genau. Und das war auch so primär Merkmal von diesem Film. Du hattest halt geringe Kosten und eine unendliche kreative Freiheit. Du konntest machen, was du wolltest. Ob es jetzt ein Scorsese war, der mit seinem Film übers Rasieren da was gemacht hat, der super kreativ ist dafür, dass er nur in einem Badezimmer spielt. Ja, da bot sich halt für aufstrebende Filmschaffende eine unfassbare Möglichkeit, sich da auszutoben. Und ja, hat dann auch dort den Übergang geschafft, oder das heißt geschafft, aber schaffen müssen, dass er einer Nische, aber einer Liebhabernische zugänglich war, ähnlich wie es mit physischen Medien und Sammlern heute ist. Die, die es kennen und lieben, die schätzen es unglaublich, aber es ist halt eben nicht mehr die breite Masse, leider Gottes. Und so hat sich der Kurzfilm auch dorthin entwickelt. Es brauchte erst etwas anderes, aber bevor es das haben konnte, hat man Gott sei Dank irgendwann Ende der 80er erkannt, dass ein Kurzfilm auch irgendwie eine Kunstform ist, denn es ist auch gar nicht mal so unanstrengend, eine Geschichte in einer kurzen Zeit zu erzählen und auf den Punkt zu bringen, sodass dann auch die ersten eigenen Festivals für Kurzfilme entstanden, eigene Preise bei großen Filmfestivals und Kategorien vergeben wurden, wie zum Beispiel Cannes oder halt Preise bei den Oscars. Und spätestens dann Ende der 90er, 2000er ist auch da der Markt ein wenig explodiert, weil man günstiger produzieren konnte. Und spätestens mit der Möglichkeit, Kurzfilme digital zu produzieren, gab es dann den letzten Kick. Und dann noch mit der Verbreitung, die online möglich war, ab Ende der 2000er über YouTube und Co. und Vimeo vor allen Dingen, die man da auch unbedingt nennen muss. Und dann kriegt man sehr, sehr, sehr viele Kurzfilme. Und wenn man für ein Filmfestival mal screent, was ich ja schon mal machen durfte und auch in der Zukunft häufiger nochmal machen möchte. Viele Links, die man von den Filmschaffenden bekommt, sind passwortgeschützte Vimeo-Links.
Ich feiere das Portal auch sehr. Ich habe bestimmt schon irgendeinen dreistelligen Betrag da gelassen, um mir Kurzfilme tatsächlich zu kaufen oder zu leihen, an die ich im Rahmen der Oscar-Vorbereitung halt nicht auf die Schnelle anderweitig gekommen bin, um es eben auch zu würdigen. Sind ja dann auch nur ein paar Euro und in der Regel waren auch alle Kurzfilme, die ich mir dann gekauft hatte, so cool, dass ich mir die auch gerne nochmal ein zweites oder drittes Mal angucken werde.
Und das ist immer so mein größter Kritikpunkt, wenn ich mir das Oscar-Rennen angucke, wenn wir das jedes Jahr machen, wo ich immer denke, Leute, ihr seid jetzt mit 15 Kurzfilmen, 15 Kurzfilme sind jetzt gerade in verschiedenen, in den drei Kategorien nominiert. Ihr habt jetzt einmal euer Licht.
Ja.
So traurig es ist, aber außer den Gewinner wird euch in 2 Monaten kein Schwein mehr kennen in der breiten Masse. Jetzt wollen es viele sehen. Ja. Haut das für 2,99 oder so bei Vimeo raus. Wenn ihr Geld verdienen wollt, dann im Februar und im März.
Genau.
Passiert aber leider sehr, sehr wenig. Was ich ein bisschen schade finde. Es gibt jetzt noch eine neue Plattform, die ich dieses Jahr das erste Mal genutzt habe. Da funktioniert das ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, müsste ich nochmal raussuchen. Ist so ein bisschen wie Netflix für Kurzfilme, fand ich sehr cool. Konnte ich auf jeden Fall eine Kategorie, ich glaube animierter Kurzfilm, komplett abhaken dort. Die arbeiten auch mit dem Reddit-Subchannel Oscar Death Race zusammen. Ist eine witzige Sache. Ja, und online ging halt echt für einen Kurzfilm eine ganze Menge. Ich meine, es gibt eigene YouTube-Channel, Dust dürften die meisten Leute kennen, die ganz vor allen Dingen Sci-Fi und Horrorkram pushen als Kurzfilmformate. Die sehen Sahne aus, die Produktionen. Das ist unfassbar gutes Bild. Und ja, es lässt sich theoretisch für jeden Menschen, ist es möglich, einen Kurzfilm zu drehen. Man kann mittlerweile einfach mit dem iPhone losrennen und alles ist schön. Es ist also nicht mehr so wie früher, dass man 10.000 Euros aufwenden musste, sondern ich glaube, wenn man sein Handy schon mal hat, dann braucht man vielleicht noch einen Gimbal und ein Ansteckmikro oder sowas. Und DaVinci Resolve zum Schneiden ist gratis verfügbar in der Basic-Version. Es braucht nicht mehr so viel, um einen Kurzfilm zu machen, außer ein paar gute Freunde und eine geile Idee. Und Zeit. Ja, und da sind wir aktuell mit Kurzfilm angekommen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele. Es gibt immer wieder ein paar Perlen, die sich durchsetzen. Und auch aus diesem Kurzfilm entstehen immer wieder geile Regisseure, die im Großen bekannt werden. Ich glaube, aktuellstes Beispiel ist sowieso häufig der Horrorbereich, wo sowas passiert. Aber es gab in den letzten Jahren gab es einmal den Herrn Curry Barker, der jetzt beim Fantasy Filmfest den Eröffnungsfilm Obsession stellt, was mein heiß erwartetster Film dieses Jahr ist. Mhm. Ich fahre extra dafür für 2 Stunden, um den zu sehen, nach Hamburg mit. Also ich fahr 4 Stunden Zug, um einen 2-Stunden-Film zu sehen. Mhm. Okay. Ziehe ich mir mit Hoffi rein, habe ich richtig Bock drauf. Der ist durch seine Kurzfilme Milk and Cereal und so groß geworden. Die Jungs, die Talk to Me und so gemacht haben, die Rucker mit ihrem Rucker-Channel, die sind bei YouTube groß geworden mit gar nicht mal Kurzfilmen, aber mit Quatschvideos, die unfassbar geil aussahen. Das heißt, aus diesen Dingen erwachsen, was noch so quatschig aussieht, teilweise großartige Nachwuchsregisseure. Der Kurzfilm ist nicht tot, der wird auch nie tot sein, denn er bleibt für immer der Ursprung des Films, den wir kennen. Er ist immer der Innovationsmotor am Markt. Alles, was es im Langfilm gibt, gab es vorher schon im Kurzfilm. Ich meine, guckt euch Paranormal Activity und so ein Kram an, alles, was Hype war, Blair Witch und so. Viele Dinge davon gab es vorher im Kurzfilmsektor schon. Und es ist halt die absolute Ausbildungsstätte für junge Regisseure. Und deswegen ist der Kurzfilm ein unfassbar wichtiger Teil der gesamten Filmhistorie, den man auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. So.
Schöne Worte.
Viel geredet und jetzt habt ihr einen historischen Überblick und eine Einordnung dazu. Und jetzt würden wir euch jeweils 6 Filme an die Hand geben, von der wir vielleicht alle empfehlen könnt oder nicht. Wir haben heute keine Reihenfolge abgemacht. Wir machen einfach ein bisschen Ping-Pong. Und ich würde sagen, weil ich gerade so viel gelabert habe, fängst du am besten mal an.
Sehr gerne. Und falls ihr danach immer noch nicht genug bekommen habt, ich würde gerne einfach Werbung machen, weil mir das Thema Kurzfilm auch immer mal wieder wichtig war. Und ich bei den Benausen, wenn ich mal zu Gast war, auch durchaus ab und zu mal Kurzfilme mitgebracht hatte. Ja. Mhm. Wenn ihr noch nicht wusstet, dass es Alien-Kurzfilme gibt, hatte ich damals auch in einer Episode mitgebracht. Ich hatte auch, weil mich das Thema KI-Generierung mal interessiert hatte, auch den ersten vollständig von einer KI generierten Kurzfilm bei den Banausen mal mitgebracht.
Stimmt.
Ja, also da gibt es auch noch ein paar Ausflüge, die ihr machen könntet bei Bedarf.
Ja, und auch gerne mal, wenn ihr Bock habt und Zeit habt, guckt mal bei dem Kollegen Neil Blomkamp rein, bei Oats Studios heißt der Channel. Und der hat einige Kurzfilme gemacht, die auch gar nicht mal so unbrutal sind, also so Firebase und so, der geht schon richtig an die Nieren. Da gibt's eine Menge coole Dinge von dem. Das war, als er traurig war, dass er Alien nicht machen durfte, wo wir gerade bei Alien waren. Mhm. Also es gibt wirklich eine Menge, ganz, ganz viel Schönes, was man sich da ansehen kann. Mhm.
Aber ich würde erstmal in die frühe Zeit zurückspringen, ins Jahr 1921. Da gibt es nämlich einen Akteur, der ziemlich bekannt ist für eben diese Kurzfilm-, aber auch Stummfilmzeit. Ich habe hier einen Kurzfilm mit Harold Lloyd mitgebracht, von dem ich auch bisher einfach viel zu wenig kannte, das auf jeden Fall noch nachholen möchte, der auch sehr viel mit Hal Roach zusammengearbeitet hat. Der war eigentlich einer der zu der Zeit, aber auch 1-2 Jahrzehnte danach, bekanntesten Produzenten, aber auch Drehbuchschreiber und so weiter gewesen. Und ich habe den letzten Kurzfilm mit Harold Lloyd mitgebracht, bevor er nämlich dann in das Langzeitgenre gewechselt ist, weil er da mehr Bock drauf hatte, hat aber eben schon einige Kurzfilme gemacht. Und ich spreche ganz kurz über Never Weaken, oder in Deutschland auch bekannt unter dem Titel Nur nicht schwach werden oder auch Er im Paradies. Und das hat halt so eine nette Story und auch nicht untypisch mit Jared Lloyd, dann auch ein paar luftige Szenen.
Oh ja.
Fickt mich auch relativ schnell so an. Man sieht nämlich ihn in einem Hochhaus in irgendeiner Großstadt, wirkt sehr nach New York, wie er mit so einer Stange so einen Verlobungsring zu der Sekretärin im Nachbarbüro rüberschwenkt, die sich liebesvolle Blicke zuschmeißen und sich anlächeln, anhimmeln, alles Stummfilm. Und sie nämlich, diese Sekretärin, ist von einem Arzt für Osteopathie, der da auch plötzlich reinplatzt und das mitbekommt und, naja, das nicht cool findet, weil er halt auch nicht so viel Kundschaft gerade hat, nicht viel Patienten hat und sie dann eigentlich auch rausschmeißen muss. Und Harold, die Rollen haben wie so oft zu der Zeit dann auch nicht wirklich irgendwie Namen, ne? Ist dann so der Junge und Mildred Davis, auch eine damalig bekannte Schauspielerin, spielt dann sozusagen das Mädchen, eigentlich erwachsene Frau. Er macht sich auf den Weg und verteilt eben dann in der Umgebung extrem viele Visitenkarten auf verschiedene, auf besondere Art und Weisen, um einfach die Leute da aufmerksam zu machen auf diese Arztpraxis, was dann auch zu einem Erfolg führt und Mildred sozusagen die Arbeit behalten darf. Und er eigentlich das feiern möchte, rein sneakt ins Büro, wo sie arbeitet und damit bekommt, dass sie gerade jemanden anderes umarmt und sagt, ja, oh, wir werden heiraten und so weiter. Und er wahnsinnig enttäuscht natürlich, Herz ist gebrochen, die Tür zumacht und dann aber eben nicht mitbekommen hat, dass es ihr, ich glaube, Bruder, älterer Bruder ist, der Priester ist und mit dem sie eigentlich bequatscht hat, dass er die beiden trauen soll. Ja, und Harold Lloyds Herz so stark gebrochen ist, dass er schon Suizidgedanken, nicht nur Gedanken hat, sondern es auch umsetzen möchte auf verschiedene Art und Weisen. Es ist schon auch sehr Slapstick, Comedy-mäßig inszeniert, die auch dann allesamt schief gehen und beim letzten Versuch will er sich eigentlich erschießen lassen, verbindet sich die Augen, sitzt auf einem Stuhl und bei den anliegenden Arbeiten im benachbarten Hochhaus, wo Stahlträger durch die Luft geschwenkt werden. Und das ist so ein Motiv, was man aus verschiedenen Harold Lloyd-Geschichten kennt. Und einige Kritiker sagen, hier ist es noch am besten inszeniert worden. Ja, er dann irgendwie aus Versehen von so einem Stahlträger bei offenem Fenster mit seinem Stuhl in die Luft gehoben wird und sich dann eben freut, weil er die Augenbinde abzieht und da eben so eine Engelstatue sieht, eigentlich am Hochhaus, und dann eben auch so eine Harfenmelodie, Angels, irgendwas mit Angels war so der Song, wahrnimmt. Und dann doch irgendwie checkt, ach scheiße, ich bin ja gar nicht tot. Ich bin hier gerade auf dem Stahlträger in der Luft. Und ob er mit Mildred, ja, da noch irgendwie zusammenkommt und ob er das checkt, dass es nur ein Missverständnis war, das kann ich euch nicht sagen. Ihr müsst bitte diesen Kurzfilm gucken. Und da seid ihr dann auch schon bei Minute 29 bei der Erkenntnis, ob es klappt oder nicht.
Aber auch keine Minute vorher eigentlich.
Nee, genau. Das ist ziemlich am Ende.
Das ist das Geile an den Kurzfilmen, die sind einfach dann zu Ende. Also wenn man weiß, der geht 29 Minuten, dann geht der auch 29
genau,
Minuten.
Ja. Langen Abspann gibt es in der Regel auch nicht. Also zumindest bei den Dingern, die ich mitgebracht habe, gibt es so gut wie keinen Abspann. Auch oft kein Vorspann. Manchmal, also hier gibt es dann halt ein paar Zwischentitel, also so Texteinblendungen, so typisch für Stummfilme. Und ja, mir hat das Ding auch echt Laune gemacht.
Ach, ja, die haben. Mir auch.
Ja, cool. Die beiden haben übrigens geheiratet.
Ach, cool.
Und zwar 2 Jahre später, nachdem der Film rauskam. Und die blieben auch bis zu ihrem Tod 1969 verheiratet, hatten 3 Kinder. Also ist aus dieser Geschichte auch Realität geworden.
Ja, cool. Also für mich ist Harold Lloyd, ist dieser Mensch irgendwie, der spielt den so fantastisch, wie es kein anderer könnte und wie es auch seine nicht minder talentierten und bekannten und berühmten eigentlich ist er der Unbekannteste, wenn man jetzt Buster Keaton, Charlie Chaplin und Harold Lloyd nimmt, ist er eigentlich eher vermeintlich der Unbekannteste. Ja. Ich könnte mir aber keinen anderen hier drin vorstellen, der hat diese Rolle so geil verkörpert, sowohl den positiven als auch den depressiven Part. Ich fand's wirklich, wirklich cool. Mhm. Hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken.
Ja. Vergeben wir eigentlich Punkte, oder?
Ich habe für alle Punkte vergeben.
Okay, top. Ja. Ich auch.
Ich habe aber keine IMDb und so Kram, weil...
Ah ja, okay. Nicht. Ja, dann kürze ich es ab. Bei den von mir insgesamt 6 mitgebrachten Kurzfilmen schwanken die IMDb-Bewertungen zwischen 7,4 und 7,6. Ja, also da werde ich jetzt auch nicht unbedingt alles zu einzelnen erwähnen wollen.
Ich habe sie doch mitgebracht, sehe ich gerade.
Ja. Ah ja, okay.
Also wenn du sie hast, kannst du sie auch raushauen.
Ja, ach, ich kürze es wie gesagt wirklich ab. Ja, zwischen 7,4 und 7,6, da macht dann dieser Unterschied bei den einzelnen zu nennen nicht wirklich viel Sinn. Bei Letterboxd ist so ähnlich die Community unterwegs, 3,7 bis 3,9 und ja, ich bringe trotzdem eigene Wertungen, wobei die sich auch dann oft nicht unterscheiden. Aber ich rechne dem einfach viel an, dass hier bei den von mir mitgebrachten Kurzfilmen Filmgeschichte geschrieben wurde. Mhm. Unglaublich viel auch gezeigt und gemacht wurde und erzählt wurde, was einfach man dann später 100-fach irgendwo mal gesehen, in verschiedenen Filmen gesehen hatte und ich der Kreativität vor allem auch Rechnung zollen möchte, sagt man das so? Ja.
Ja.
Bin hier bei 10 Punkten.
Oh, krass. Mhm. Crazy. Das ist richtig, richtig gut. Ja, ich bin hier bei 9.
Mhm. Ja,
also
geil.
Fand den auch richtig cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ding. Jo, dann bring ich mal meinen ersten und bring mal was, was könnte nicht weiter weg von deinem sein eigentlich. Denn ich bringe einen Film, der im feudalen Japan spielt. Und dort trifft eine Gang, eine Bande von Superschurken, die auch alle so eingeführt werden wie Superschurken, wie sich das gehört, mit Freeze-Frame und Texttafel oder mit Unternamenstitel. So wie ihr es kennt von den Glorious Bastards. So, und die treffen auf Satuichi, der blinde Samurai. Und einen mysteriösen, maskierten anderen Samurai, der ebenfalls noch mit zu der Handlung stößt. Und die treffen in einem Clash in einem Dorf aufeinander. Das Ganze geht 8 Minuten, ist von 2017, ist von Junya Okabe. Die Story, gut, in 8 Minuten kann man nicht so viel reinpacken. Ist viel Style over Substance, ist schwarz-weiß und heißt ZVP. Ja. Oder ZVP. Ganz kurz und prägnant. Kriegt ihr auch, glaube ich, auf Dailymotion oder so zu sehen. Und das ist, ich würde mal fast sagen, das, was The Man with the Iron Fist gerne gewesen wäre. Denn da decken sich schon gewisse Dinge, was so Coolness-Faktor und Inszenierung angeht und mit welchen wilden Waffen diese Superschurken hier teilweise ankommen. Das Ja, da haben wir sowas wie einen Eisenbeißer, nur im wörtlichen Sinne. Also sind schon echt faszinierend coole Sachen dabei.
Ich habe die Gatling Gun sehr gefeiert.
Ja, die auch. Also der Samurai mit der Gatling ist auch so ein Ding. Oder eigentlich alles, auf was geworfen wird.
Mhm.
Und das Ding birgt halt noch am Ende einen Twist. Und ich fand den super charmant, also der geht 8 Minuten, also was kann der? Der kann jetzt keine großartige Geschichte erzählen. Ich finde die Idee und die Kämpfe und was sie sich für absurden Edel-Trash-Kram überlegt haben, fand ich einfach geil. Ich brauche davon keinen langen Film.
Mhm.
Ich brauche davon vielleicht einen 30-Minuten-Film. Ich brauche da, weiß Gott, keine 90 Minuten von. Aber für das, was er hier sein will und was er macht, sieht das nach sehr viel Spaß aus, den auch alle Beteiligten damit hatten. Und er hat mich damals einfach überrascht mit dem, was er ist. Und ja, fand ich cool, finde ich auch immer noch cool. Macht einfach Spaß für eine kurze Zeit.
Mhm.
Würde ich euch mal ans Herz legen. Bei mir ist bei IMDb schon eine größere Range überall drin. Bei mir geht es von 8,4 bis 6,4 runter. Nein. Und bei Letterboxd habe ich einen, der ist bei 4,0, aber auch welche, die bei 3,1 sind. Also da ist schon ein bisschen mehr Bewegung drin. Ich fand einige Filme offenbar deutlich besser als die breite Masse, aber der hier ist bei IMDb über 8. Also der ist wird gut gefunden. Man kann da aber auch, ja, was willst du da kritisieren? Entweder findest du das witzig oder cool, aber das ist ja nicht, dass du irgendwie eine Handlung kritisieren könntest oder irgendwie Schauspiel oder so, darum geht's halt nicht. Also ich finde, die Kampfchoreos sind ganz geil gemacht. Die Darsteller passen irgendwie alle und es ist absurd unterhaltsam. Haut für mich hin. Mhm. Hast du wahrscheinlich vorher noch nie was von gehört, oder?
Nee.
Kanntest du das?
Deine Filme waren für mich eine Bereicherung, weil ich, boah, ich weiß gar nicht, ob ich irgendeinen von denen vorher schon kannte oder was vernommen hatte.
Also von einem vielleicht. Den könnte man mal gehört haben. Er ist auch schon ein bekannter Regisseur, der dahinter steht.
Ja, aber hatte ich auch vorher nichts mitbekommen. Also waren wirklich alle komplett neu für mich. Ja. Deswegen war es eine Bereicherung.
Cool. Ja, deine waren für mich auch neu, deswegen ging mir das da ähnlich. Mhm. Das war sehr, einen kannte ich schon, muss zugeben. Den habe ich aber komplett mit neuen Augen nochmal gesehen, deswegen war es auch cool. Ja, ich mach's mal sehr, sehr, sehr kurz. Ich finde den immer noch cool. Ich bin hier bei 8 Punkten.
Ja, ich fand auch einfach sehr sympathisch, dass dann einer konkreten Person ja nochmal Tribut gezollt wird.
Ja.
Am Ende. Das mag ich. Ja, ist stylisch. Mag die Inszenierung. Hat gepasst.
Jo. Haut hin. So, dann gehen wir wieder back in time.
Ja, wir springen ins Jahr 1932 und da hatten zwei Leute schon auch eine gewisse Hochzeit, waren schon bekannt, aber unstoppbar. Die haben es auf so unglaublich viele Kurzfilme, aber auch ein paar Langfilme gebracht. Die Rede ist von Laurel und Hardy, also konkret Stan Laurel und Oliver Hardy. Ach genau, ich wollte einfach erwähnen, noch zur Info, wann die Leute auch immer, von wann bis wann die gelebt haben. Bei Harold Lloyd hole ich es jetzt einfach nochmal kurz schnell nach, sorry. 1893 bis 1971. Stan Laurel hatte gelebt von 1890, also nur 3 Jahre vorher geboren, und ist 1965 verstorben. Und Oliver Hardy ist 1992 geboren und 1957 verstorben. Und die beiden haben natürlich als in Deutschland bekanntes Duo Dick und Doof ja auch Kurzfilmgeschichte geschrieben. Und von denen, ich kannte den Kurzfilm noch nicht, aber gilt auch einfach als einer der absoluten Klassiker der beiden, Der zermürbende Klaviertransport. Oder auch bekannt, hatten ja oft dann immer verschiedene Titel, warum auch immer, Das verrückte Klavier oder auch die Drahtkommode, im Englischen einfach The Music Box. Und der hat auch deshalb Filmgeschichte geschrieben, weil es dann der erste Kurzfilm war, der in einer neuen Kategorie damals für Kurzfilme den ersten Kurzfilm-Oscar gewonnen hatte. Aber kurz zur Handlung, die ist nämlich sehr überschaubar und unglaublich lustig, weil Anlass ist, dass eine Frau elektrisches Klavier bestellt hat und Laurel und Hardy ein eigenes Transportunternehmen gegründet haben und eben diesen Auftrag bekommen, das Klavier verpackt in einer großen Holzkiste zu transportieren. Blöd nur, dass mit dem Transporter angekommen, sie sehen, shit, das Haus, wo sie es hinliefern müssen, ist auf einem Hügel gelegen und unendlich viele Treppenstufen trennen die beiden von der Haustür. Und es braucht also unglaublich viele Versuche, bis es vielleicht irgendwann mal klappt. Und wer da alles dann noch aufkreuzt und wie man dann vielleicht noch am Ende mit einer Querverbindung dann auch wieder sieht, kann ich euch halt nur wärmstens empfehlen, sich dazu ein eigenes Bild zu verschaffen. Alter, ich habe schon viele Jahre von den beiden nichts mehr gesehen, aber beim ersten Augenzucken von einem der beiden dachte ich, Alter, das ist so krass, das wirkt einfach so perfekt, die beiden passen perfekt zusammen, wie die zusammen agieren, wie unterschiedlich die Charaktere sind, aber alles auch diesen krassen Wiedererkennungseffekt hat mit ihren Klamotten und der Art, wie sie halt schauspielern. Hier haben wir Ton, frühe Zeit vom Ton. Es wird aber trotzdem nur das eigentlich, wenn relevant, gesprochen. Jo. Ich will gar nicht mehr viel mehr erzählen. Ich will hier keine Witze oder so vorwegnehmen. Ist schon sehr, sehr lustig. Natürlich wurde da kein echtes Klavier herumgeschleppt, ist klar. Die Holzkiste war, ich glaube, leer. Ja. Das habe ich noch mehr aufgeschrieben. Ach so, ja, vielleicht interessanter Fakt für Guess, weil er ja auch den Stadtteil Silver Lake in L.A. so liebt. Da befindet sich diese benannte Treppe mit den gefühlt unendlichen Stufen. Vielleicht kennst du die ja. Und zwar genau, befindet sich genau zwischen 923 und 935 Wyndham Street. Es sind in Summe 131 Stufen.
Ja. Ja, das war ein spannendes Ding für mich hier. Mhm. Auch ohne Gags zu spoilern, ich hätte mir einen weniger gewünscht.
Ja, verstehe.
Ich habe irgendwann so kurz mal den Impuls gehabt, weil ich habe den, Miri saß auch neben mir und ich meinte auch so, Alter, really? Mhm. Schon wieder? Und ich habe auch gedacht so, ja, okay, so langsam würde ich auch sagen.
Okay, das ist halt für mich dick und doof. Da wurde dann auf einem und demselben Ding auch echt häufig rumgekaut. Deswegen war es für mich einfach verschmerzbar und irgendwie Normalität. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Man hätte es auch innerhalb von 20 Minuten an sich erzählen können. Wäre nicht minder lustig.
Ja, also es gibt für mich einen, so im Mittelpart zwischen Übergang, Treppe und das, was danach kommt, da hätte ich einen einfach rausgenommen, weil der auch nichts. So, die ersten tun noch was zur Handlung. Aber dann hätte man vielleicht so ein bisschen was rausnehmen können. Deswegen habe ich hier ein paar Abstriche machen müssen.
Okay, verstehe ich. Will trotzdem noch einen Trivia-Effekt loswerden. Und zwar das Herrenhaus, wohin das Klavier geliefert werden soll, was man auch am Ende dann zu sehen bekommt, befand sich gar nicht wirklich am Ende dieser Treppe, sondern war ein Haus auf dem Grundstück oder ein Set eigentlich auf dem Grundstück von Hal Roach. Fand ich ganz amüsant.
Ja, ich finde, man sieht auch ein bisschen, dass es ein Set ist.
Ja.
Sieht schon settig aus.
Ja. Ansonsten wurden die viertägigen Dreharbeiten durch ein dafür gesondert abgestelltes ein paar Polizisten abgesichert, weil die da eben, die waren halt einfach berühmt. Ja. 3.500 Zuschauer und Fans waren da am Start und wollten halt mitgucken. Und angeblich wurden halt in den Mittagspausen dann ungefähr 2000 Autogramme schnell gekritzelt. Wahrscheinlich wurden sie gefüttert dabei. Ja, auch hier, für mich Filmgeschichte, 10 Punkte.
Krass. Ja, ich bin hier leider nur bei 7,5 gelandet.
Alright.
Da sind wir dann doch etwas weiter auseinander. Aber das kann heute sicherlich noch das ein oder andere Mal geschehen. Ja, ich würde mal zu dem eben erwähnten bekannteren Werk übergehen, was auch mein längstes Projekt ist. Und das ist ein Kurzfilm von Ari Aster. Und Ari Aster hat ja mit Hereditary und zuletzt Eddington, spaltet er ja gerne mal Menschenmassen. Ich glaube, bei Hereditary sind sich noch die meisten einig, dass das ein guter bis ziemlich perfekter Film ist. Bei Eddington.
Das ist eigentlich auch ein geiler Film. Er spaltet Menschenmassen. Also nicht nur einzelne Personen, sondern er spaltet komplett gleich die ganze Masse.
Könnte er auch mal drüber. Ja, Ghost Ship hat das geschafft.
Stimmt.
Und Eddington hat ja sehr polarisiert. Also gibt es Leute, die es cool finden, Leute, die es echt nicht so cool und bis scheiße finden. Also,
ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin gespannt.
War auch, glaube ich, schon häufiger in seiner Vita der Fall, dass das mal so war. Mhm. Und so ist es auch bei diesem Kurzfilm The Strange Thing About the Johnsons. Und der ist von 2011, geht 30 Minuten. Und ich habe hier wirklich lange dran rum überlegt. Und ich würde sagen, ist mir keine Möglichkeit eingefallen, das irgendwie zu machen. Ich werde hier zum Inhalt nichts sagen. Mhm. Der funktioniert am allerbesten, wenn man den einfach anmacht.
Ja.
Denn in der ersten Sekunde erfährt man schon etwas, was ich nicht spoilern möchte, was einen mit einem ganz anderen Mindset in diesen Film schickt, als wenn man das wüsste. Also wenn ich jetzt sage, worum es da geht, dann weiß man gleich, okay, aha, so in die Richtung wird das laufen, weil ich kann zur Handlung nichts erzählen, ohne das zu sagen. Deswegen würde ich das an dieser Stelle lassen. Es geht um die Familie Johnson, so viel kann man sagen. Und in dieser Familie Johnson gibt es häusliche Komplikationen. Nennen wir es mal so, es gibt familiäre Probleme. So, was das für welche sind und wie sich das ausspielt. Alter, ich habe diesen Film damals gesehen. Hab den dann auch jemandem empfohlen, hab den dann nochmal geguckt und hab ihn jetzt nochmal geguckt. Und alter Schwede, ich sag das ab und zu mal, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Ich hab da gesessen, hab gedacht, Alter, was zur Hölle stimmt mit dem Regisseur denn bitte nicht? Das ist ja so unfassbar krank. Alles in mir wehrt sich dagegen, das zu gucken und irgendwie, wie die das spielen und das machen. Ich denke, das war so, ich kann es wirklich auch schwer angucken irgendwie, weil das alles so von der Inszenierung her so ist, wie es ist. Wusstest du vorher irgendwas über den Film oder hast du einfach angemacht?
Gar nicht. 0,0.
Sehr schön.
Und ich dachte mir, what the fuck, Alter. Hab ihn auch mittlerweile schon ein paar Mal weiterempfohlen.
Ja.
Aber auch bei Leuten, wo ich weiß, die wissen solche Stoffe zu schätzen.
Ja.
Mich hatte die Anfangsszene, wo noch vielleicht alles normal ist, sage ich mal. Ja. Echt an die Szene erinnert aus Call Me By Your Name, wo hier Michael Stuhlbarg mit Timothy Chalamet als sein Sohn zusammensitzt und die über eine gewisse Art von Sexualität sprechen. Ja, als normales Ding. Und ich dachte, okay, in diese Richtung geht dieser Film. Hab mich gefreut, weil das auch einfach cool gespielt ist. Und dann nimmt es in einer Bruchteil einer Sekunde so eine komplette Kehrtwendung, wo ich gedacht habe, Alter.
Ja, Mann.
Damit habe ich nie gerechnet.
Das ist wirklich, ja. Und ich weiß noch nicht, was das über mich aussagt, wenn ich Leuten diesen Film empfehle, aber also, was heißt, empfehlen ist auch schwierig gesagt. So, es kann Leute geben, die gucken sich den an und geben im einen Punkt. Mhm. Ich würde auch sagen, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich meine, okay, mindestens Schauspiel und Kamera und so ist schon auf einem Level, wo ich sagen würde, okay, also alles unter 4 Punkten ist auch irgendwie merkwürdig dann, weil wenigstens das hat er ja, ob einen der Rest dann irgendwie abholt oder nicht, aber ich fand den damals unfassbar, ich finde ihn heute immer noch absolut geisteskrank, irgendwie auf seine eigene Art und Weise und kann auch da, und da sind wir nochmal beim Callback zu der History-Geschichte am Anfang, ich kann voll verstehen, dass man diesen Mann hat einen Langfilm machen lassen.
Ja, absolut, klar.
Deswegen, ist für mich damals ein hartes, cooles Ding gewesen. Und ich weiß, dass ich mit meiner Meinung da sehr, sehr alleine bin, aber ich gebe dem 9 Punkte.
Oh ja, da können wir. Ich dabei.
Krass. Okay, wir sind beide offensichtlich krank.
Das war ja schon vorher klar.
Ja. Ich finde es einfach auch geil, dass man mal was anderes, also was total ganz anderes dann so sieht. Also man sollte jetzt hier nicht irgendwie was also keine Wunder erwarten, aber es ist schon, das habe ich in der Form noch nicht auserzählt gesehen.
Für mich war das dann, ich habe den dann halt für mich schnell auf der Tonspur eines unglaublich tief, so ein tiefes Schwarz habe ich schon lange nicht mehr gesehen, Spur halt dann auch geguckt. Ja, und deswegen auch von mir diese hohe Bewertung, weil das ist schon genial.
Ja, also ich war auch richtig, richtig geflasht davon. Sehr, sehr cool.
Apropos genial. Ja, du bist durch, oder?
Ich bin durch.
Apropos genial. Für viele gilt ja auch Walt Disney als genial. Zudem habe ich jetzt nicht die Lebzeiten aufgeschrieben, peinlich. Egal, aber der zusammen mit iWorks einen animierten Kurzfilm gemacht, der zusammen mit etwas eigentlich Größerem dann damals in die Kinos gebracht wurde. Und ja, das so für viele das Highlight war. Genau, Gang War war das. 1928 wurde der ins Kino gebracht und das war eben der Kurzfilm, der Zeichentrickfilm, der die Leute entspannen sollte und vor dem Hauptfilm lief. Aber ey, die Leute haben dann über diesen Kurzfilm danach immer gequatscht. Und die Rede ist über Steamboat Willie. Im Deutschen ist der vielleicht noch ein bisschen bekannt als Ein Schiff streicht durch die Wellen. So hieß er bis 1990. Und dann wurde zum Glück aber auch der Originaltitel Steamboat Willie adoptiert. Mhm. Und in 8 Minuten wird einfach eine nette Geschichte über Mickey Mouse erzählt. Das ist nämlich hier in dem Fall Steamboat Willie, der auf dem Schiff von Captain Carlo, ja, es ist Kater Carlo, den dann viele aus den lustigen Taschenbüchern kennen, auf dem Dampfer Willie arbeitet. Und ja, ey, das ist ein Schwarz-Weiß-Ding. Da wird jetzt nicht irgendwie so eine riesengroße Geschichte erzählt. Das Ding geht ja knappe 8 Minuten. Aber das Ding beginnt halt schon mit der typischen weltberühmten Pfeifmelodie, die Disney ja auch immer wieder mit irgendwas in Verbindung, fast schon wie eine Art Jingle-Logo ist. Mhm. Und das Ding ist natürlich ein Kultding aus meiner Sicht. Erzählt halt auch, führt auch Minnie Maus ein, die da dem Dampfer hinterher rennt, weil sie ihn irgendwie verpasst hatte. Und die beiden dann da eben auch so eine kurze Geschichte dann haben. Er erzählt hier ja einfach unter kreativen Ideen, wie Mickey dann auch Musik macht unter Verwendung verschiedener Tiere. Und das fand ich schon alles ziemlich lustig. Wirst du in der Art wahrscheinlich heute auch zumindest als Kinderzeichentrickfilm nicht mehr zu sehen bekommen. Ich mochte das.
Ich würde da sagen, Gott sei Dank vielleicht nicht mehr, weil nicht, dass die auf die Idee kommen, das mit Tieren zu machen. Weil da muss man sich wirklich schon so ein bisschen von frei schaufeln, dass man da nicht irgendwie bei der Katze hatte ich schon Schwierigkeiten. Was arme Kätzchen.
Ich fand das so lustig, ey. Weil es ja auch dann cool animiert ist und du hast ja dann auch diesen Blickwechsel, ja, auf einmal dann in den Rachen von einem Tier. Ja.
Ja, also wer das immer noch nicht zuordnen kann, die Anfangssequenz in dem Boot ist mittlerweile das Intro von Disney-Film.
Naja, stimmt. Ja.
Also, zwischendurch.
Wenn man
mal,
nicht das Schloss sieht, genau. Dann war es das.
Hast du das? Das ist ein legendärer Kurzfilm.
Jo. Und zwar so legendär und wichtig für Disney, dass die wirklich noch dazu gekämpft haben, das Urheberrecht, was 2003 auslaufen sollte. Ach, dann haben die es einmal verlängert bekommen. Also, den Kurzfilm gibt es jetzt seit dem 1. Januar 2024 offiziell, ja, gemeinfrei zu gucken und so weiter, kann gemacht werden, was will damit. Es unterliegt nicht mehr dem Urheberrecht bei Walt Disney. Und da hatten sie sich aber eben nochmal für eingesetzt, dass es verlängert wird, weil da natürlich so viel dranhängt an Historie.
Ja, ja, und dem haben wir dann zu verdanken, dass es jetzt Screamboat Willie gibt. Das ist auch wieder so ein Horrorfilm, nach dem keiner gefragt hat. Stimmt. Und den auch keiner haben muss. Ja.
Jo, auch hier wieder von mir, Dank für dieses Stück Filmgeschichte, 10 Punkte.
Hui, ich bin bei 8. Mhm. Ein großes Stück, aber ich ziehe tatsächlich ein paar Sachen für die Tiere ab. Da konnte ich nicht gut mit leben.
Ach, okay.
Bei manchen Sachen fahre ich ein bisschen zu realitätsnah, was man da gemacht hat, dass man das irgendwie so zu, ja. Weiß ich nicht.
Ach, wenn du 1928 gelebt hättest, betroffen wärst von der Rezession, dann hättest du dir wahrscheinlich auch einen Katzenschnitzel reingepfiffen und den Film gefeiert.
Vermutlich ja. Ja, ich feiere den ja immer noch, also es ist nach wie vor ein cooles Stück Filmgeschichte. Mhm. So, dann würde ich mal zu einem Film kommen, den habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ich glaube, ich habe mal irgendwann Anfang des Jahres begonnen, jeden Abend so mal zu schauen, ob ich einen Kurzfilm gucke. Habe das dann auch irgendwie 2 Wochen mal geschafft und dann ging es wieder den Bach runter damit. Und habe in dem Zuge The Amazing Screw-On-Head aus dem Jahr 2006 von Chris Prynoski geguckt. Und irgendwie hat mich diese Letterboxd-Eintrag schon angesprochen, weil ich gesehen habe, wie der animiert ist und wie so das Cover und alles aussieht. Ja, irgendwie habe ich gedacht, das könnte auch sowas sein, was so ein Guillermo del Toro oder so geil finden würde. Weil irgendwie passt das auch so in seine Welt. Und wir sind hier, also auf Deutsch heißt der irgendwie auch The Amazing Screw on Head und andere seltsame Dinge. Das ist ein Buch auch, also eine Buchvorlage von Mike Mignola. Und das ist ein Comicbuch von Dark Horse. Und wer Dark Horse kennt, weiß, da kommt ganz cooles Zeug raus. Und eigentlich war das hier sowas wie ein Pitch für einen Langfilm dazu. Ich weiß nicht, ich kenne den Langfilm nicht. Ich glaube, der ist nicht entstanden. Vermutlich. Ja, und das hier war quasi der TV-Pilot für eine mögliche Serie, die dazu hätte entstehen können sollen. Leider ist sie das nicht. Naja, und wir verfolgen hier einen, ja, was ist er? Es ist irgendwie ein robotisches Lebewesen. Das ist halt der Amazing Screw-on-Head, das ist unser Protagonist. Der hat einen abschraubbaren Kopf, wie der Name schon sagt. Und der lebt in, ich kann nicht sagen zu Zeiten der Lincoln-Regierung, weil er irgendwie nicht zu dessen Zeiten lebt, sondern er ist ein US-Agent in einer andersartigen Welt, aber Lincoln ist halt der Präsident. Und der hat aufgrund seines speziellen Körpers und auch gewisse Fähigkeiten, die er und Funktionen, die er halt mitbringen kann. Naja, und der soll halt so ein bisschen, ist halt wie so ein Action-Agent, weiß ich nicht, womit kann man den vergleichen? Inspector Gadget in Düster oder so, Inspector Düster Gadget. Irgendwie sowas. Naja, und in dieser 22-minütigen TV-Sequenz, die wir haben, haben wir auch tatsächlich echt coole Leute am Start gekriegt. Denn er tritt hier gegen den Erzfeind Emperor Zombie an. Und ja, nee, warte mal, wie war denn das nochmal? Oh, das kriege ich jetzt schon gar nicht mehr zusammen. Oh, warum habe ich mir die Handlung nicht vernünftig aufgeschrieben?
Ich habe mir nur gemerkt, dass da dann ziemlich viel geballert wird und Action stattfindet.
Ja. Oh, ach ja, genau, so war das. So, Emperor Zombie war nämlich mal ein Untergebener von Screw on Head. Und der ist dann aber böse geworden. So. Und gegen den kämpft er jetzt an. Und weil der halt so böse oder so nach seiner ersten Niederlage halt so niedergeschlagen ist, haha, auch wieder Wortwitz, versucht er halt jetzt Rache zu nehmen. Und das sehen wir halt in diesem Kurzfilm. Und ja, Screw on Head ist Paul Giamatti. Emperor Zombie ist David Hyde Pierce, den kennen wahrscheinlich die meisten als Bruder von Fraser Crane aus der Fraser-Serie. Dann haben wir noch Molly Shannon am Start, Patton Oswalt ist noch dabei, also man wollte hier etwas Größeres schaffen. Ja, ist dem Comic gelungen, denn der Comic hat den Eisner Award gewonnen und wer weiß, was das ist, es ist quasi der Oscar für die Comics, also durchaus renommiert und der Kurzfilm hat mich gut unterhalten. Ich hätte gerne mehr von der Welt gesehen.
Ja, ging mir genauso.
Hätte gerne gesehen, wie das auf eine Serie funktioniert.
Mhm.
Deswegen ist es jetzt nur ein Kurzfilm, weil es halt ein gescheiterter Pilot zu einer Serie ist. Hat mich überrascht, habe ich super gerne geguckt, als ich es gesehen habe und habe die ganze Zeit nur gedacht, oh, was könnte man daraus machen? Daraus könnte man sogar einen geilen Film machen, im selben Animationsstil, denn der ist nämlich sehr, sehr cool. Hat irgendwie was Eigenes. Und ja. Schade drum, hat mich sehr gut abgeholt. Hoffe, da kommt vielleicht doch nochmal irgendwann irgendwas, aber da das ganze Ding ja jetzt auch schon 20 Jahre her ist, ist davon nicht auszugehen. Jo. Wird auch allgemein hin ganz gut gefunden. Ich finde den aber sogar noch ein bisschen besser. Von mir gibt es hier 9 Punkte.
Du Dabini der Boy.
Voller Liebe bei diesem Thema Kurzfilme.
Ja, ich meine, der macht ja auch Wahnsinn. Das, was er soll. Ey, ja, stimmt. Von der ersten Sekunde bis zum Ende hat er mich einfach perfekt unterhalten. Ich mochte die Art der Animation, ich mochte die Geschichte, das ist so herrlich übertrieben. Ja. Da ist viel Kreativität, viel Ideen da am Start. Ja, geiles Ding.
Ja, ja, finde ich cool. Aber ich habe auch, und das ist, glaube ich, meine allgemeine Krankheit, ich bin bei Kurzfilmen ein bisschen zu kritisch, glaube ich. Man sieht es ja heute, ich bin punktetechnisch immer etwas unter dir.
Ja. Oder bei ich hatte ja auch,
auf, aber.
Ja, also ich habe ja, man kann ja wirklich auch vor allem diese alten Kurzfilme mit so unterschiedlichen Brillen angucken. Vor allem eben mit der Brille, wie wirkt es für dich heute? Das ist so die Standardbrille, die ich auch oft anhabe. Und natürlich versuche ich das in den Kontext zu stellen. Und das, was da eben an Ideen realisiert wurde, oder ey, das Ding dann eben mit Harold Lloyd, das wirkt so krass realistisch, wie er da in der Luft hin und her schwingt auf diesen Stahlträgern. Da hast du heute eine Vielzahl an CGI-gemachten Filmen, die stinken dagegen ab.
Ja, das ist richtig, richtig gut, ey.
Und das will ich dann natürlich einfach würdigen, abgesehen eben von den Geschichten, die auch einfach wunderbar für mich funktionieren. Und da passt es perfekt, weil die Geschichte hier, die ich mitbringe, in Form von The High Sign oder im Deutschen Buster Keaton bekämpft die blutige Hand, die ist nämlich auch eigentlich ziemlich cool. Und hier haben wir nämlich Buster Keaton am Start, ja, auch einer der berühmten frühen Kurzfilmmacher und Darsteller, gelebt von 1895 bis 1966. Er hat hier auch dann mit Edward F. Kleine Regie geführt. Das Ganze geht 20 Minuten lang und es wird die Geschichte über Buster Keaton erzählt, der nämlich auf der Suche nach einem Job ist und auf einem Volksfest die Stellenanzeige eines Kunstschützen für eine Schießbude da auf diesem Volksfest, also Rummel, sieht und sich daraufhin bewirbt und dann erstmal zum Schießtraining bei dem Besitzer der Schießbude namens Tiny Tim. Tiny Tim, weil er einfach wahnsinnig groß ist, am Start ist, da auf einer Promenade ein paar Glasflaschen stehen, an der Seite steht dann Tiny Tim und Buster Keaton darf dann eben erstmal drauf losschießen und das ist schon richtig cool in Szene gesetzt, weil er die Pistole halt immer perfekt für den Zuschauer so hoch hält, dass man sieht, welche Flasche er anvisiert und welche er dann letztendlich trifft, und zwar immer halt die daneben, was natürlich dazu führt, dass er auch genau die dann ungewollt trifft, neben der direkt Tiny Tim steht und die er eigentlich auch dann mal treffen wollte, kriegt dann natürlich Tiny Tim auch mal irgendwie eine Kugel in den Arsch. So, das ist ein Klassiker.
Das ist ein Klassiker.
Eventuell, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht recherchiert, aber eventuell war das dann der erste Film, der das so mal inszeniert hat. Viel geiler finde ich aber, dass er den Job bekommt, da gibt's halt nicht so viele andere Bewerber. Und der Besitzer zieht sich dann halt in sein Hinterzimmer zurück, wo er dann in Ruhe arbeiten kann. Und da residiert eine Gangsterbande. Achso, ich wollte noch erwähnen, ja, Buster Keaton, da ist kein D am Ende vom Vornamen. Er hat nichts mit uns zu tun.
Schade.
Ich würde es geil finden. Ich hätte es auch geil gefunden, wenn mich die Gang, die hier gezeigt wird, die Blinking Buzzards, ja, also nicht Bastards, sondern Buzzards für Bussarde, den Vogel Bussard stehen. Da sind die nicht am Start.
Dieses Gangzeichen ist so geil.
Es ist Wu-Tang umgedreht. Ja, also an alle Wu-Tang-Fans, zieht euch bitte diesen Kurzfilm rein.
Wahnsinn, das ist Wahnsinn.
Wie es alle machen, Alter, das ist so lustig, ey. Ja, Mann. Die haben nämlich frisch den Auftrag bekommen, August Nickelnörser umzubringen, weil der einfach mal das gewollte Schutzgeld einfach nicht bezahlt, die kleine Pennerbacke. Ja, wie kann man nur so frech sein? Und wir sehen halt wieder Buster, wie er fleißig an der Schießbude arbeitet. Er hat die Trefferglocke, die dann immer ringt, wenn jemand trifft. Er hat die so manipuliert, dass sie jedes Mal klingelt, wenn er schießt und eigentlich nicht trifft. Wir kennen ja seine Schießkünste. Und davon sind halt August Nickelnörser, der zufällig mit seiner Tochter vorbeikommt, so beeindruckt, dass er ihn als Leibwächter einstellt. Ja? Und nicht nur August Nickelnörser ist so beeindruckt von diesen vermeintlichen Schießkünsten, sondern auch Tiny Tim, der ihn deswegen in diese Blinking Buzzards Bande aufnehmen lässt, die ja eben mit dem Mord an seinem Auftraggeber jetzt ja, werkelt. Weshalb Buster Keaton so verzweifelt ist, dass er diese beiden entgegenstehenden Verpflichtungen hat. Und wie es dann weitergeht und ob es ein Happy End gibt, das kann ich euch leider nicht spoilern. Also guckt euch gerne die 20, 21 Minuten an. Ich habe es sehr gefeiert. Ist ein Stummfilm. Die Musikuntermalung, die bei der Version, die ich mir gegeben habe, ging mit der Orgelmusik mir ziemlich auf den Sack. Fand ich irgendwie nicht so geil.
Ja.
Macht dann vielleicht einfach die Ohren zu. Ich gebe hier aber keinen Abzug in der B-Note, weil ich nicht weiß, von wann die ist, wann die eingespielt wurde und wer das verbrochen hat. Ist ja wurscht. Das ganze
Ding. Ich hab's ein bisschen leiser gemacht einfach.
Ah, sehr gut. Aber lustig, dass das die auch auf den Sack ging, das Gedüdel.
Ja.
Wenn es wenigstens so eine, die man im Jahrmarkt dann verbindet, diese Musik, ja, aber irgendwie war das so einfach nur nervig.
Ja, die war schon hart. Aber es geht. Alles gut.
Also, was ich noch sagen kann als True Effect ist, der Film wurde bereits Anfang 1920 produziert und gilt somit als der erste von Buster Keaton unabhängig produzierte Kurzfilm. Ja, wollte aber das nicht als irgendwie seinen Debütfilm gelten lassen, weshalb der dann einfach ein bisschen später in die Kinos gebracht wurde, im Jahr 1921 dann. Ich hab's gefeiert. Auch hier wieder 10 Punkte von mir.
Ja, ich bin hier immerhin bei 9. Also
sehr schön.
Ich bin oben am Start.
Sehr gut.
Jo, so, dann mache ich mal mit etwas weiter, was auch von einem, man könnte ihn in etwas independent-affineren Kreisen kennen, Regisseur Jim Cummings. Ja, Jim Cummings sieht aus wie David Hein, nur aus Amerika. Aber Jim Cummings ist ein Mensch, der zum Beispiel als Langfilm auch The Wolf of Snow Hollow oder so gemacht hat. Der macht seine Filme zu kompletten Teilen eigentlich selbst. Auch bis heute, sei es Finanzierung, sei es Drehbuch, sei es Schauspiel, der ist einfach ein alles könnendes Talent. Bei mir steht leider noch Thunder Road aus. Da habe ich nur den Kurzfilm gesehen und fand den unfassbar geil.
Mhm.
Im Nachhinein ärgere ich mich auch, dass ich den nicht mitgebracht habe. Aber gut, ich habe mir von ihm The Robbery angesehen. Ein Film aus dem Jahre 2017 und wir verfolgen hier die junge Crystal. Crystal ist ein passender Name, denn sie ist auch ein Junkie. Und naja, die hat halt Geldprobleme und will einen Schnapsladen ausrauben. Das läuft aber nicht so unbedingt, wie sie sich das vorgestellt hat. Und der geht nur 10 Minuten, ist also relativ kurz. Hier könnte man sagen, okay, hätten vielleicht auch 8 getan. Aber was so an hektischem Durcheinander aus ihrem Leben so auf sie einprasselt, während sie eigentlich diesen Schnapsladen ausrauben will. Wenn es noch ein bisschen zackiger und näher geschnitten wäre, wäre es wahrscheinlich ein Film, den man den Safties hätte unterjubeln können. Und wie, also alleine wie das am Ende aufgelöst wird, was da mit ihr passiert, okay, cool, kaufe ich so. Ich fand ihn beim ersten Mal sehen etwas besser als jetzt.
Mhm.
Muss ich zugeben, hat ein Mühe eingebüßt. Ich finde es immer noch eine ganz coole Idee. Ist natürlich irgendwie mehr eine Fingerübung als jetzt unfassbar umfangreiches Kino. Aber ich finde es eine nette Fingerübung, die Spaß macht und die irgendwie schwer vorhersehbar ist. Und auch da, also entweder könnte man hier noch 1-2 Minuten kürzen aus meiner Sicht oder man hätte es verlängern müssen und da noch irgendwas was dran schreiben können. Ich finde sie aber als Charakter irgendwie ganz, ganz unterhaltsam und hätte auch super in einen Safdie-Film reingepasst.
Mhm.
Wie Good Times oder so. Da hätte sie einfach irgendwie Platz gefunden. Ist irgendwie ein aufgedrehter, schräger Charakter, dem komische Dinge vom Leben zugespielt werden, obwohl sie selber eigentlich Ursache für viele ihrer Probleme ist.
Mhm.
Jo. gefällt mir nach wie vor ganz gut, aber eben nicht mehr so gut, wie ich beim ersten Mal dabei war, reicht für mich aber immer noch für eine 7,5.
Ah ja, okay. Ja, ich hatte schon schlecht gelassen, dass ich mit einer 7 ums Eck komme, weil sie mir teilweise so hart auf den Sack ging und sie auch so viel verkörpert, die für mich fast schon Antimensch ist.
Ja, definitiv. Aber deswegen finde ich es halt umso geiler, wie es am Ende aufgelöst ist, was, wie sie dann ihr Schicksal findet.
Mhm.
Weil das spiegelt eigentlich, kann man es dann wieder so als Meta-Kommentar sehen, es spiegelt eigentlich ihr Leben wieder, wie sie in ihr Schicksal stolpert.
Naja,
wie sie
klar.
durch ihr ganzes Leben
ja.
irgendwie stolpert, fand ich dann da wieder ganz cool. Ja. Aber Thunder Road ist trotzdem der bessere Kurzfilm.
Okay, gut zu wissen. Ja, mir ging halt ein Witz, beim ersten Mal fand ich ihn lustig, der dann 2-3 Mal wiederholt wurde.
Ja.
Aber das sind dann Details, 7 Punkte, ist doch gut.
Ja, den kann man auf jeden Fall mal gucken, aber wenn ihr von Jim Cummings was sehen wollt, dann, wie gesagt, gibt es noch bessere.
Mhm.
Gibt aber auch schlechtere aus seiner Vita, das muss man auch dazu sagen. Der hat ein paar Kurzfilme gemacht, die, naja, nicht so prickelnd waren.
So, jetzt bin ich mal gespannt, wie du meinen folgenden Kurzfilm
fandest. Ich weiß,
welchen
du nimmst.
Und während ich 5 von 6 Kurzfilmen mitgebracht habe, die aus den USA stammen, habe ich hier was Deutsches mitgebracht. Und ey, manchmal ist mein Vater für, was heißt manchmal, der, wenn ich mit meinem Papa mal über Filme spreche, dann merke ich, da kann ich immer wieder was von ihm lernen, weil der Sachen kennt, die mir vorher noch nie was gesagt haben oder ich mich viel zu wenig mit auseinandergesetzt habe. Wie zum Beispiel vor vielen Jahren, er hatte mir mal am Telefon dann so beiläufig erzählt, ja, ich ziehe mir heute nochmal einen Troma-Film ein, kann man auf YouTube, wir haben ja einen eigenen Kanal, kann man sich da kostenfrei reinziehen, finde ich voll cool. Und alle, die meinen Vater kennen, würden, glaube ich, nie vermuten, dass der sich Troma-Filme reinzieht. Ja, natürlich kann ich dann halt schon ein paar, aber hatte eben noch nicht dieses Troma-Universum so als solches identifiziert und anerkannt. Und so ähnlich ging es mir jetzt hier mit Karl Valentin und Liesel Karlstadt, die, bevor mir mein Vater mal erzählt hat, er feiert die sehr, die beiden. Ich kannte dich 0,0. Ja, also gar nicht. Und hab mir dann aber auch irgendwann, gibt eine DVD und eine Blu-ray. Blu-ray ist ein Best-of von Kurzfilmen. Ansonsten gibt es, glaube ich, deren Gesamtwerk auch auf einer Doppel-DVD oder so. Kann man sich dann auch zulegen. Kanntest du die vorher?
Nee, überhaupt nicht.
Auch Neuland,
also wirklich
ja.
gar nicht. Ich kenne Karl Valentin.
Ja.
Punkt.
Ja. Und die beiden als Duo haben halt sehr viel zusammen gemacht. Karl Valentin, Lebzeiten 1882 bis 1948 und Liesel Karlstadt 1892 bis 1960. Und das Ganze hier, ich bringe euch im Schallplattenladen mit, ja, auch in der Hoffnung, dass vielleicht Gess hier mal reinhört und danach wieder Bock hat, in Plattenladen zu fahren. Der Film basiert nämlich auf dem gleichnamigen Theaterstück, was auch 1930 vertont wurde und auf Schallplatte erschien, also wie passend. Wir sind hier nämlich im Produktionsjahr 1934 und ein deutsches Schwarz-Weiß-Ding, aber schon vertont. Der internationale Titel, ich erwähne es ja Vollständigkeit halber einfach, ist In the Record Shop. Und in 19 Minuten wird erzählt, wie Karl Valentin in einen Schallplattengeschäft reinkommt, in dem eben Liesel Karlstedt als Verkäuferin arbeitet und ja, eine andere Verkäuferin auch am Start ist, die einer älteren Dame dann auch Schallplatten zum Anhören ja, auflegt. Und das ist so das Kerngeschäft. Ja, Beratung zu Musik, die es auf Schallplatte zu kaufen gibt, die man dann auch vor Ort angespielt sich gleich geben kann. Und Karl Valentin kommt halt in das Geschäft, weil er einfach keine funktionierende Schallplattennadel mehr hat. Er bringt die kaputte mit, fragt, ob die repariert werden kann. Die Verkäuferin sagt ihm, naja, die ist kaputt. Wie lange haben sie die benutzt? Na, jetzt ein Jahr lang. Naja, dann hier, gucken sie, kriegen sie 100 Stück für 30 Pfennig. Und er braucht natürlich, weil wenn eine Nadel ein Jahr hält, er braucht nicht so viel, braucht 20. Und dann lässt er sich aber natürlich gleich beraten, was es da für Schallplatten gibt und welche Musik er eigentlich auch blöd findet, was sie dann erst zu spät erfährt und welche er ganz gut findet. Und in diesen 19 Minuten wird vor allem viel erzählt, wie er erfolgreich Schallplatten machen kann. In Form natürlich von Slapstick-Varianten, aber auch viel Wortwitz, den ich mochte. Und hier kann ich schon mal spoilern, hat es dann für mich nicht für ganze 10 Punkte gereicht, weil ich manches dann auch einfach zu dämlich fand oder sich auch manches wiederholt hatte. Aber ey, ich bin hier insgesamt mit 9 Punkten doch noch ziemlich weit oben dabei und bin echt gespannt auf weitere Kurzfilme der beiden, weil da habe ich definitiv Bock drauf, weil die beiden, man merkt es bei diesem Kurzfilm schon, unglaublich harmonieren als Gegenparts. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das bei anderen Kurzfilmen wirkt. Ich mag die beiden sehr, wie die Schauspielern. Ist schon sehr einzigartig.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass so deren Dinger irgendwie was, so, den Humor muss man haben.
Mhm.
Also wenn der an dir vorbeischießt,
ja,
hast du ein Problem?
Absolut.
Ich hatte dieses Problem nicht ganz.
Mhm.
Aber ich sage auch nur nicht ganz. Ich fand den Wortwitz an vielen Stellen ziemlich cool. Gerade am Anfang so, das sind einfach so diese dämlichen Dad-Antworten, die man geben kann. Fand auch das Ende sehr cool. Ich hätte allerdings mir gewünscht, dass man aus dem Mittelteil mal so 3 bis 5 Minuten entfernt.
Potenzial.
Da gab es definitiv Potenzial. Bin ja aber am Ende auf jeden Fall noch bei 7 Punkten gelandet, weil es auch für die deutsche Comedy, und ja, ich weiß, die liegt in Scherben seit ein paar Jahren im Film, aber das war ein Meilenstein.
Ja.
Deswegen.
Ich wünschte mir auch deutlich mehr deutsche Comedy in dieser Art.
Ja, vor allem mal eine, die irgendwie was anderes tut und was versucht oder ich weiß nicht, irgendwas geht mir da auf jeden Fall ab. So.
Ansonsten ein Funfact will ich noch raushauen. Falls ihr, so wie ich, in den 90er Jahren mit Eurodance und leichtem Techno aufgewachsen seid und euch noch an die Band K2 und das Lied
Der Berg ruft erinnert. Habe ich letztes Wochenende noch auf einer Party angemacht. Kein Scheiß.
Sehr geil. Also in dem Lied werden verschiedene Teile aus diesem Kurzfilm zitiert.
Ja, Mr. Pink, Samples. Sample-Stift zücken. Ja, dann komme ich mal wahrscheinlich zu dem merkwürdigsten Kurzfilm, bei dem man in den ersten 3 Minuten, glaube ich, keine Ahnung hat, was das soll. Und der hört auf den Namen Too Many Cooks. Und Too Many Cooks ist etwas von Adult Swim. Das kennt man aus anderen cartoonhaften Ding, glaube ich, eher. Aber die sind hier halt dafür verantwortlich. Und dieses, ich weiß gar nicht, ist von Casper Kelly aus dem Jahr 2014, geht 11 Minuten. Und prinzipiell kriegst du die ersten 3 Minuten, denkst du, du guckst dir einfach eine saunervige, überlange Intro-Sequenz einer 70er-Jahre-Sitcom an. Was auch der Fall ist. Du hast halt immer diese Freeze-Frames von den Leuten, wie sie lachen, grinsen, Dinge tun, in die Kamera machen. Manche machen etwas absurdere Sachen als andere, aber es hört einfach nicht auf. Und genau das ist das auch das Ding daran. Es mischen sich dann ein paar Genres damit rein, zum Beispiel dann die aufkommenden Sci-Fi-Filme, die 80er Jahre kommen mit rein, irgendwelche Cop-Comedy-Serien. Ja, Sci-Fi hatte ich schon gesagt. Aber in diese Intro-Sequenzen schleicht sich nach und nach ein Slasher-Killer ein. Und so wird das irgendwie im Laufe dieser 11 Minuten sowas wie ein ganz abstruser Meta-Slasher, der die Konventionen dieser Sitcom-Formate auf den Kopf dreht, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich sogar. Und mit deren Klischees und seltsamen Ding irgendwie spielt auf eine sowohl technische als auch erzählerische Art. Es ist sehr schwierig zusammenzufassen. Man muss das mal sich angucken, um zu verstehen, was ich meine. Das ist übrigens das höchstbewertetste, was ich heute mitbringe, was ich unfassbar seltsam finde, aber okay, hey. Scheinen sehr, sehr viele Leute zu lieben. Ich habe Ich habe den vor, weiß ich nicht wann, irgendwann mal gesehen, wurde mir von einem Kumpel empfohlen, der habe ich auch gefeiert. Hab den jetzt angemacht und hab nach 3 Minuten gedacht, what the fuck, Alter, was ist denn das? Geht mir richtig auf den Sack, hab dann sogar ausgemacht und hab dann vor ein paar Tagen nochmal reingeguckt und hatte dann zu Ende gesagt, jetzt verstehe ich's. Jetzt habe ich es wieder verstanden, warum ich den gut fand. Weil, ey, Alter, dieses Lied ist hart. Aber ja, es muss, glaube ich, genauso sein, damit es so funktioniert, wie es soll. Ja, mag ich immer noch, aber dafür brauche ich eine Stimmung, um das durchzuhalten. Mhm. Trotzdem bleiben es bei mir 9 Punkte.
Mhm. Ich habe das Ding sehr gefeiert. Ich habe einen Moment natürlich erstmal gebraucht, um zu checken, was das da soll.
Mhm, ja.
Ich kenne ja so viele Serienintros, dass ich gleich am Anfang dachte, boah, ja, genau so ist es und so ist es überspitzt und lustig und ich feiere das. Ich fand das so cool. Ich glaube, die Idee ist jetzt gar nicht so wahnsinnig bahnbrechend, aber so wie es halt gemacht wurde, fand ich es richtig geil. Ich bin bei 10 Punkten.
Ach, krass. Mhm. Okay, das ist stark.
Der Humor war auf jeden Fall meins.
Ja, also vor allen Dingen so die letzten 3 Minuten, wo es einfach nur noch geisteskrank ist, da war ich so dabei, hätte es so abgefeiert.
Mhm.
Das ist schon cool.
Ja. Jo, mein letzter, glaube ich, ne? Mein letzter Kurzfilm. Und ich habe bewusst den 9-Punkte-Kurzfilm davor gebracht, damit ich jetzt hier noch wieder versöhnlich abschließen kann. Und zwar natürlich darf Charlie Chaplin nicht fehlen, der von 1889 bis 1977 gelebt hatte und ja einfach für die Filmhistorie eine der Persönlichkeiten schlechthin ist und der auch natürlich in der Anfangszeit der Kurzfilme, der Slapstick-Kurzfilme, die Koryphäe eigentlich war, neben den anderen großen Namen. Und ich habe hier einen Film von ihm von 1918 mitgebracht und ist auch der längste Kurzfilm, den ich hier heute im Petto habe mit 33 Minuten. Die Rede ist von Ein Hundeleben, besser bekannt als A Dog's Life. Den kannte ich auch nicht. Ich glaube, ich kannte keinen von denen, die ich mitgebracht hatte vorher schon. Kanntest du den vorher schon?
Nee, ich kannte nur Steamboat Willie. Das war der einzige, ich vorher schon mal gesehen hatte von deinen.
Ja.
Und hier war ich halt so, okay, cool, Chaplin. Ja. Ich bin Chaplin ist jemand, wo ich es noch, auch vielleicht, ich weiß nicht, ob es Unwissenheit ist, aber wo ich es noch hinbekomme, die Privatperson von der, vom Künstler zu trennen. Und der Künstler ist brillant.
Ja, das stimmt. Und stimmt, Steamboat Willie hatte ich auch, wobei, glaube ich, nicht vollständig, ich glaube mal die Hälfte oder so geguckt, ja. Und warum auch immer, die letzten 4 Minuten nicht zu Ende geguckt. Hier spielt er halt so den typischen Tramp, den er halt häufig spielt. Der hat kein Zuhause, ihm geht schlecht. Er ist ein Obdachloser, lebt von der Hand in den Mund und hinter so einem Bretterverschlag, Grundstück, was nicht genutzt wird, mit seinem Hund zusammen, den man sich einfach angenommen hat, um ihm auch was zu futtern zu geben, weil er selber auch nicht hat und die beiden das natürlich miteinander verbindet. Und dieser Bretterverschlag oder das Eckchen da, wo er relativ geschützt, weil eben Verschlag nicht so wahrgenommen wird, liegt an der Straße, wo dann täglich auch so ein Würstchen Verkäufer Halt macht und er natürlich dann im Griff durch so ein Brett auch schnell an was zu futtern rankommt. Das aber dann ein Polizist, der da rumstreunert, sieht und die beiden verfolgt und das dann halt nicht zu diesem Frühstück leider kommt. Und hier werden halt verschiedene Szenen einfach aneinander gepackt, die so ein bisschen sein sehr armes Leben repräsentieren sollen und seine Erfolglosigkeit in den typischen Klamotten, die so aussehen, so ein bisschen clownshafte übergrößten Schuhe, sehr breite, lange Hose, enges Jackett und eine viel zu große Melone und eben seinen sogenannten Zwei-Finger-Bart. So rennt er natürlich hier auch wieder in diesem Film rum Und die nächste Szene, die hat es aus meiner Sicht in sich, weil da geht er nämlich auf Jobsuche in, was ist denn das, im Arbeitsamt, Jobcenter, was auch immer. Und passt sich halt Ungewalt genau zeitlich so mit den anderen Arbeitssuchenden ab, dass er halt in einer Millisekunde immer zu spät kommt. Und obwohl das hier gefühlt 20 Mal gezeigt wird, realistisch glaube ich eher 10, fand ich das irgendwie auch beim 10. Mal nicht blöd.
Und ja, nicht hier hat's funktioniert.
Und nicht redundant.
Ja.
Und Alter, das ist für mich hier wieder ein extrem gutes Beispiel dafür, wie er sich, aber auch die Inhalte extrem punktgenau umsetzen konnte. Also wenn wahrscheinlich mal Pacing irgendwie vermittelt oder situatives Pacing vermittelt werden soll, dann wahrscheinlich anhand von Charlie Chaplin Kurzfilm. Ich mochte das Ding sehr. Und natürlich der Hund, diese Promenadenmischung ist so niedlich. Ja, die beiden passen so cool zusammen. Also wenn ihr noch kein Herz für Hunde habt, ich bin mir sicher, spätestens nach diesem Kurzfilm. Ich bin da bei Dennis. Ja, wenn man weiß, wie Charles Chaplin als Mensch auch gewesen sein kann, dann gerne trennen. Aber ich trenne es hier natürlich. Und für mich wirkt dieser Kurzfilm so perfekt, dass er auch hier wieder 10 Punkte von mir bekommt.
Ja, dann kannst du schon mal die Hupe drücken. Denn das hier ist für mich mal wieder eine weitere Charlie Chaplin Masterclass.
Mhm.
Ich habe hier an so vielen Stellen, auch wenn es dann redundant war, aber so gelacht, weil es so schön, schön gemacht war, allein die Szene an dem, ich nenne es mal Food Truck. Das ist so herrlich. Und wie das Ganze sich ausspielt und er und die Polizei und so, das ist so geil. Ja. Das ist einfach schön.
War übrigens das erste Mal, dass er mit seinem Halbbruder in einem Kurzfilm zusammen zu sehen war. Sid Chaplin.
Ne, das wusste ich auch nicht. Habe ich auch nicht wahrgenommen. Wer war das da? Weiß man das?
Nee, müsste ich nachschlagen, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben oder gemerkt. Ach so, passenderweise der Würstchenbudenbesitzer.
Ach ja, das passt ja ganz hervorragend. Ja, cool.
Ja.
Jo, dann komme ich mal zu meinem letzten. Und das ist ein Film, den werden die meisten Menschen vermutlich niemals in ihrem Leben sehen und auch nicht sehen können. Denn den habe ich im Rahmen der Sichtungsgruppe für das Filmfestival Osnabrück sehen dürfen. Ich war in der Sichtungsgruppe für Kurzfilme und da war der in einer Auswahl von über 1200 Filmen. Ja, und das ist ein griechischer Film von Nikolas Kouloglou. Und der ist aus dem Jahr 2023, geht 20 Minuten und der hat mich, das muss ich dazu sagen, weil der ist, das ist der mit Abstand schwächst bewertete Film, den ich dabei habe. Den habe ich zu einer Zeit gesehen, als ich gerade getrennt war so oder wurde, wie man das nehmen will und dementsprechend für dieses Thema durchaus zu begeistern und empfänglich war. Denn wir haben hier zwei Personen. Ich nenne sie erstmal nur Personen. Hier werde ich ein bisschen mehr zur Handlung erzählen. Das ist einmal Penny. Die wird von einer unendlich bezaubernden Eftalia Papacosta gespielt. Oh mein Gott, finde ich diese Frau hübsch. Die sollte für mich viel mehr spielen, aber die erinnert mich so ein bisschen aus die in Sucker Punch, Emily Browning.
Mhm, ja.
So ein bisschen hat die so den Style und die Optik. Naja, und die trifft in einem Supermarkt scheinbar zufällig einen anderen Herren, James, der von Agiris Pandatsaras gespielt wird. Wahrscheinlich der griechische James Dean oder so. Und ja, die lernen sich da scheinbar zufällig kennen und durchlaufen so ein bisschen in so einer, ja, so ein Beziehungsablauf in einem Supermarkt. So, sie fantasieren sich Szenarien zusammen, was wäre, wenn und wie man in Situationen wäre und was man erlebt hat und was man mag und was man nicht mag, machen andere Kunden nach, schlafen miteinander in einem Hinterraum. Albern rum, sind ernsthaft, durchleben quasi eine ganze Beziehung während eines Einkaufs. Und ich bin richtig blöd in diesen Film reingegangen, weil ich habe das gar nicht gerafft, bis die an der Kasse waren. Also wer die beiden sind und was die füreinander sind. Mhm. Und dann kam diese Endszene und ich saß da und hatte so ein bisschen wie bei Aftersun. Ich habe geheult und ich wusste nicht mal richtig warum, weil ich gar nicht kapiert habe, was da passiert. Aber das hat mich so unfassbar erwischt damals. Mhm. Ich habe den mittlerweile, glaube ich, 4-mal gesehen. Das müsste jetzt das 4. Mal gewesen sein. Ich kann nicht, also wahrscheinlich liegt es daran, dass einem emotionale Anknüpfpunkte fehlen, warum der bei IMDb nur mit einer 6,4 dahergeht. Aber ich finde, das sind super charmante zwei Hauptdarsteller, die einen da gut durchtragen. Mhm. Und diese Endszene, was die so über deren Beziehungs zueinander aussagt und wie das endet. Mhm. Also man kann das vielleicht auf zwei Arten lesen, wenn man will, das Ende. Aber wenn man es auf die dunkle Art liest, ist es ein absoluter Punch in die Fresse. Mhm. Und ja, finde ich immer noch sehr gut auch geschrieben und gemacht, weil ja, du kannst dir das Ende so hinlesen, wie du willst und so wie du es bei Aftersun eben am Ende auch kannst. So klar ist, es geht schon in eine Richtung, aber man muss es nicht erkennen können. Und das, was bei Aftersun am Ende mit dem Song gemacht wird, hat mich ähnlich überrascht und abgeholt und zerstört, wie das, was hier am Ende mit einer Supermarkttür gemacht wird, gefühlt. Und ja, kriegt mich immer noch, ist bei mir ein Film, wo ich es schade finde, dass den niemals Menschen sehen können werden, vermutlich. Und die ihn gesehen haben, finden ihn offensichtlich nicht so großartig wie ich. Denn ich bin eigentlich bei 9 gewesen, aber ich gebe dem eine 10. Ich muss dem eine 10 geben. Das muss einfach sein. So, wenn ein Film das mit mir schafft und ein Kurzfilm in 20 Minuten, dann hat das verdient. Ich kann verstehen, wenn Leute damit nichts anfangen können, aber der hat mich fertig gemacht.
Ich spring dem ursprünglichen Dennis nach. Ich bin bei 9. Mochte den.
Ja, top. Freut mich.
Die beiden harmonieren da in ihren Rollen. Die machen das richtig gut. Ist witzig.
Das war für mich damals auch so ein Ding. Also wir saßen so in der Sichtungsgruppe mit 6 Leuten oder so. Und wir haben diskutiert, welche Filme wir in das Festivalprogramm packen und welche nicht. Und jeder hatte so eine, ich nenne es mal Wildcard, wo er sagen könnte, den will ich da reinhaben aus folgenden Gründen. Und wenn da nicht andere Leute waren, die den katastrophal beschissen fanden oder die Mehrheit den katastrophal beschissen fanden, dann konnte man da ein bisschen gucken, dass jeder da so seinen Favoriten reinbringt. Ich habe wirklich wie ein Löwe gekämpft, dass der reinkommt. Mhm. Hat auch funktioniert, glaube ich. Mhm. Ja, also so oder so waren da damals richtig starke Filme dabei, die mich unfassbar beeindruckt haben. Und die wird allesamt wahrscheinlich, werden die niemals einer breiten Masse zugänglich werden. Deswegen habe ich auch wirklich Lust, nächstes Jahr wieder in dieser Sichtungsgruppe teilzunehmen. Die suchen sowieso händeringend Leute, die das machen. Und naja, warum dann nicht?
Liebe Filmemacher, es gibt Vimeo oder auch andere Plattformen. Dennis hat es vorhin erwähnt. Nutzt die doch
gerne. Stellt das zur Verfügung und nutzt solche Menschen wie uns, dass sie es anderen Leuten erzählen, dass sie es gucken sollen.
Genau, und Classic Dave zahlt dafür sogar noch Geld, wenn es ihn nur digital gibt.
Ja, und ich würde da niemals meine Meinung verkaufen, wenn mir das einer gratis zur Verfügung stellt und sagt, hier, guck, kannst du dir gratis angucken, wenn du in einem Podcast sprichst, würde ich trotzdem zerreißen, wenn ich ihn scheiße finde, aber in dem Falle, wenn die sagen würden, ey, hier kannst du dir das super oder, wir hatten damals noch einen, der hieß Titz, der war auch großartig, da sagen wir, nee, der ist für 11 Euro, für 1,99 Euro.
War aber noch dasselbe Festival, ja?
Ja, war dasselbe Festival. War ein cooler Film, so Coming of Age halt. Ging es um ein Mädchen, was zu wenig Tits hatte, um beliebt zu sein irgendwo. Und hat dann einen Jungen kennengelernt, dem es ähnlich ging. Und es war echt eine coole, berührende Geschichte irgendwie über zwei Teenager, die beide so ein bisschen Außenseiter waren. Aber wenn mir solche Filme gezeigt werden, dann wäre es echt, gib mir den Link. Ich schicke den jedem, der, wo ich sagen würde, Alter, guck dir den an, Mann, der kostet 2 Euro, die hast du über für einen guten Kurzfilm, der eine halbe bis 20 Minuten bis 30 Minuten geht. So, Leute, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich vor Mario im Kino gesehen? Ach ja, hier, Project Hail Mary.
Ja.
weiß ich nicht, 13,99 oder so, und das ist ja fast noch günstig. Ja. Ich denke so, Leute, Alter, das ist schon.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich hatte für Nathalie und mich zu Palast. Boah, ich glaube, ich habe 35 Euro bezahlt. Ja.
Wahrscheinlich auch noch 3D-Zuschlag, oder?
Nee, wahrscheinlich Überlängenzuschlag, weiß ich gar nicht.
Ach so, Hail Mary, ich dachte, genau. Du meinst jetzt Super
Mario. Ja, da auch so ähnlich. Auch ähnlich. Wegen 3D. Ja. Genau, da hatte ich auch noch zwei 3D-Brillen gekauft. Die hatten passenderweise rote hier Träger. Mhm. Heißt das Brillenträger? Nee, wie heißt denn das? Ich bin ein Rahmen.
Brillenrahmen.
Nee, nicht der Rahmen, sondern die Schienen.
Ach, die Bügel.
Die Bügel, dankeschön. Oh Gott, ich komme mir vor wie so ein Höhlenmensch manchmal. Die hatten nämlich rote Bügel, die passen zum Super Mario Film.
Ach,
und
geil.
Die sind auch noch ziemlich hell, ja. Habe ich dann auch gleich benutzt für meine Heimkinosichtung.
Perfekt.
Ja.
Jo, wenn ihr 18 Euro für 95 Minuten über habt, dann habt ihr auch 2 Euro für 30 Minuten über. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Man muss es nur zu schätzen wissen, empfohlen bekommen und dann gib ihm. Ja, aber wir haben auch noch eine lustige Top 3 am Start heute.
Achso, ich kann vielleicht noch erwähnen, dass ja einige der von mir mitgebrachten Kurzfilme Public Domain sind. Also kommt da sowieso ja for free ran. Kann natürlich aber auch sein, dass ihr dann das Geld, was ihr dabei spart, auch ja investieren könnt. In andere. Ich bin da gerade immer überbrücken, weil ich habe nämlich zu vorschnell Browserfenster mit meinen Top-3-Filmen zugemacht. Aber ich habe ja ein Handy am Start. Das benutze ich jetzt einfach dafür. Sorry.
Sonst kann ich auch anfangen, da hast du noch ein bisschen Zeit.
Ja, gerne. Passt.
Jo, wir besprechen heute unsere liebsten Oscar-nominierten Kurzfilme. In der Gesamtfilmgeschichte, also alle Filme, die jemals als Kurzfilm Oscar nominiert waren, sei es Doku, sei es Animation oder Live-Action. Und komischerweise bin ich auch da wieder der New Schooler.
Ja, kann ich verstehen.
Und ich habe mir auf Platz 3 den Film, der bei den Oscars 2010 am Start gewesen sein müsste, beziehungsweise dann 2011, Day and Night. Es ist ein Animationsfilm, wo zwei Männchen, die Tag und Nacht repräsentieren, quasi sich begegnen.
Mhm.
Und den fand ich sehr schön damals, finde ich immer noch schön. Gibt's auf Disney Plus, also wer den sehen möchte, ist ein Pixar. Sieht auch entsprechend aus, erkennt man sofort.
Ich erinnere mich an den Kurzfilm. Ja, passt super, weil ich nämlich erwähnen wollte, bei mir ging es so richtig los, dass ich immer versucht habe, vollständig alle Kurzfilme zu gucken, die, egal in welcher Kategorie, Oscar nominiert sind, ab 2015 so richtig los. Davor halt war es immer so, wie es halt gepasst hatte oder ich rankam. Aber seit etwas über 10 Jahren versuche ich das auch mal voll zu machen. Und im Notfall dann auch mir nach der Oscar-Verleihung noch was reinzuziehen, wenn ich vorher nie rankam. Auf meiner Platz 3 ist, und da kommen wir nochmal vielleicht auch auf Hal Roach zu sprechen, der damals halt wirklich mit vielen Sachen Erfolg hatte. Und auch sehr viel Erfolg hatte mit einer langlaufenden Kurzfilmserie. In Deutschland kam die unter die kleinen Strolche raus. Ja. Mhm. Auch das hat meine Kindheit ein bisschen geprägt, weil das auf irgendeinem ARD- oder ZDF-Kanal lief. Im Original heißt sie Our Gang oder ist auch bekannt als Little Rascals. Ihr habt bestimmt mal Bilder von den Kiddies gesehen, ja, die unglaubliche Frisuren haben, die einmalig sind und die einfach auch nur Scheiße bauen. Und hier war Board of Education aus dem Jahr 1936 so erfolgreich, dass der auch einen Oscar gewonnen hatte. Da geht es nämlich darum, dass die Kiddies keinen Bock auf Schule haben und sich dann irgendwie was überlegen, wie sie drumherum kommen und dann einfach Zahnschmerzen simulieren. Ja, ist jetzt nicht weltbewegend, aber fand's cool, dass die dann auch, dass damit ein Oscar gewonnen wurde. Jo, der auf meine 3.
Mag ich auch gerne. Bei mir auf der 2 ist eine Doku.
Mhm.
Und die ist aus dem Jahr 2018 und heißt In the Absence. Und das ist dieses Fährenunglück vor Südkorea aus 2014, was da beleuchtet wurde.
Das war so krass, ja.
Wo ganz viele, also es haben glaube ich über 300 Menschen ihr Leben verloren, darunter größtenteils Schulkinder. und was die Hinterbliebenen dann an Gerechtigkeit fordern und was da die Autoritäten damals so alles verkackt haben, das wird halt in dieser Doku beleuchtet, die fand ich damals unfassbar.
Ja, ging mir genauso. Cool, dass du die bringst. Ich habe nur diese klassischen Live-Action-Dinger mitgebracht. Schön, dass du für mehr Bandbreite sorgst. Ja, geil. Ich habe was Deutsches mitgebracht. Ich kannte den, also ich glaube, das war so ein Ding, den hast du zur Schulzeit irgendwie mal zu Gesicht bekommen. Oder halt später Schwarzfahrer von 1993.
Ach, jo,
absoluter Klassiker,
geil.
Ne? Ja, ja, kennt man eigentlich. Und wenn ihr das nicht kennt, ich werde gar nicht erzählen, worum es geht. Will da nicht spoilern. Das kann man nämlich gleich am Anfang schon ganz gut tun. Guckt euch das Ding rein, das kriegt ihr überall zu sehen. Ja, gibt's auch auf YouTube und so weiter. Ist von Pepe Dankwart und hat auch den Oscar damals gewonnen. Ja, deutscher Kurzfilm, Oscar-Gewinner, top. Ja. Schwarzfahrer auf meiner Platz 2.
Cool. Ja, ich habe auf meiner Platz 1, auf Platz 1 habe ich jemanden, einen Kurzfilm, der animiert ist, der wahrscheinlich den längsten Titel hat eines jemals nominierten animierten Kurzfilms aus dem Jahre 2022. An Ostrich Told Me the World is Fake and I Believe It.
Ja, geil.
Da geht es um einen jungen Mann, der im Telemarketing arbeitet, der von einem Storch konfrontiert wird, dass seine Welt eine Stop-Motion-Welt ist.
Mhm.
Und was das mit ihm macht und seiner Welt, ist ziemlich hervorragend. Erinnert mich ein bisschen an Charlie Kaufman, das Ganze. Ich habe es unfassbar geliebt. Ich glaube, Lee fand den auch großartig. Viele andere nicht, aber ich finde den unfassbar geil.
Cool. Ich habe einen Film aus demselben Jahr, und zwar Live-Action-Short. An Irish Goodbye habe ich unglaublich gefeiert mit dem Down-Syndrom-Typen und seinem Bruder aus Irland. Ja, ich habe nochmal geguckt. Ich habe viele Kurzfilme davon damals gar nicht irgendwie dokumentiert. Den schon, 9 Punkte vergeben. Den finde ich total geil.
Sehr schön.
Sehr lustig.
Ja, ich glaube, das Versprechen, dass es die kürzeste Folge wird, haben wir auf jeden Fall nicht eingelöst.
Nee, aber sind dafür ja noch gut im Rahmen.
Dafür waren es auch zu viele coole Filme. Habt ihr Kurzfilmempfehlungen, was wir uns unbedingt mal ansehen sollten, dann haut die gerne mal in die Kommentare, weil ich habe richtig Bock. Ich habe auch immer so auf meinem Handy als Screenshots irgendwelche Kurzfilme, die ich unbedingt noch sehen will, die in meiner Watchlist einfach untergehen würden. Aber wenn ich sie als Foto habe, gehen mir die Fotos auf den Sack, weil ich die nicht löschen oder archivieren kann. Deswegen gucke ich sie dann irgendwann. Da habe ich noch, glaube ich, 3 Stück drin. Mhm. Also ich bin über Tipps da immer dankbar. Stefan Mertens hat mir da natürlich auch einen Tipp reingehauen. Den werde ich mir auch noch reinziehen. Deswegen haut da gerne mal was raus. Wir sind Fans von Kurzfilmen. Und wenn ihr Bock habt, dass wir nochmal so eine Folge machen über Kurzfilme, weil ihr sagt, okay, ey, das ist echt ein unterrepräsentiertes Medium, lasst uns es gerne wissen. Ich hätte Bock auf einen zweiten Teil.
Ich auch.
Ja, ist gut snackbar für zwischendurch. Und in dem Sinne, heute, wenn ihr das hören könnt, ist 1. Mai. Ihr seid wahrscheinlich schon sternhagelvoll. Deswegen entlassen wir euch jetzt mal in die Besoffenheit.
Tschüss.
Tschüssi.
We'll be right back.